Gott zum Gruße und herzlich willkommen bei The Daily Mail in der Ausgabe für den ganzen deutschsprachigen Raum, die sagenumwobene Teutonen Edition. Auch heute wieder mit einer Wagenladung alltäglichem Irrsinn und Realsatire. Wir schauen rein in die Medienschlagzeilen in der ersten Rubrik bei The Daily Watch. Und da müssen wir zurückkommen auf Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Sein Fall hat im ganzen deutschsprachigen Raum zu reden gegeben und es will irgendwie nicht ganz abbrechen, obwohl das ganze Wochen her ist. Wir sprechen von dem berühmt-berüchtigten Auftritt in der Fernsehsendung von Markus Lanz, als Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ganz viele Dinge sagte, unter anderem, dass er regierungskritische Medien ganz gerne verbieten lassen würde. Dann wollte er plötzlich nicht mehr gesagt haben, was er nachprüfbar gesagt hat. Und Markus Lanz, der Gesprächsmoderator, hat dann plötzlich auch nicht mehr gehört, was er eigentlich gehört hat und was wir alle gehört und gesehen haben, und hat dann sogar zweimal noch in manipulierten Zusammenschnitten seiner eigenen Fernsehsendung versucht zu beweisen, dass Daniel Günther gar nicht gesagt hat, was er nachvollziehbarerweise eigentlich gesagt hat. Es ist sehr verwirrlich und es passiert unter den Augen der Öffentlichkeit. Wie heißt es so schön? Sie wissen, dass Sie lügen. Wir wissen, dass Sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass Sie lügen. Und wir wissen, dass Sie wissen, dass wir wissen, dass Sie lügen. Ja, man könnte das noch eine Stunde lang fortsetzen. So, danach kam ja der lustigste Aspekt an der ganzen Story, nämlich dass Daniel Günther dann plötzlich argumentiert hat, egal was er gesagt hat oder nicht gesagt hat, Fakt sei doch, er war dort als Privatperson. Er hat sich nur als Privatperson, gewissermaßen als besorgter Bürger, zu Wort gemeldet und nicht in der politischen Funktion. Kurz nachdem er in derselben Sendung übrigens ganz klar festgehalten haben wollte, dass er hier ist in seiner Funktion als Ministerpräsident eines Bundeslands. Das war wirklich grenzenlos verwirrend, wird noch viel Gesprächsstoff geben. Das Gute an der Geschichte, vor allem für diese Sendung, ist, dass solche irren Ereignisse die Kreativität der Leute triggern. Es gibt auf X sehr, sehr viele schöne Memes und andere Beiträge und ich bin auf einen Clip gestoßen, auf einen Videoclip, einen Song, wo dieser Wahnsinn ein bisschen, ja, vorgeführt wird. Wir schauen ganz kurz rein.
Günther Weilands brüllt, TikTok ist Gift, Jugend im Arsch und Nios versifft. Social Media ab 16, natürlich mit Pass. Tech-Konzerne ohne Regel machen ihm keinen Spaß.
Wunderschön, gut gemacht, den Irrsinn auf den Ton gebracht. Ich werde den vollen Song am Schluss der Sendung einbauen. Wer nach dem Abspann noch das Ganze sich anschauen, anhören will, der kann das tun. Ich habe gar nicht wirklich herausgefunden, wer der Urheber dieses kleinen Meisterwerks ist. Das ist sehr schwierig heutzutage in den sozialen Medien. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt in Unkenntnis des eigentlichen Urhebers jetzt hier einfach so vorführe. Aber bitte, wer auch immer es gemacht hat, nimm es als Würdigung deiner Arbeit. Dann gehen wir nach Hessen. Schaut mal hier rein. Politik-Irrsinn. Steuergelder für Flirtpolizei. Hessen jagt Komplimente. Genau, es geht um eine sogenannte Catcalling-Beauftragte, die in Hessen wirkt, schon länger. Die ist schon seit Ende 2024 im Amt, aber ihr Amt, ihre Funktion wird immer wichtiger und mit immer mehr Bedeutung ausgestattet von Hessen aus. Es geht um Catcalling, das heißt, wenn ich jemanden nachpfeife oder ein Kompliment nachrufe, das ist auch in Deutschland kein Straftatbestand. Ja, aber das ist völlig egal. Also man kann sich ja dennoch darum kümmern. Es heißt hier auch in den Bestimmungen und in den Begründungen, warum dieses Catcalling jetzt so ernsthaft politisch angegangen wird, man wolle die Lücke zwischen Strafrecht und Erlebtem schließen. Was heißt es, wenn man die Lücke zwischen dem Strafrecht, den klar strafbaren Dingen, und dem persönlich Erlebten schließen will? Es heißt auf gut Deutsch, okay, das Strafgesetz wird hier leider nicht verletzt, aber irgendwie sollte man doch bestraft werden können, wenn man irgendwie ein Küsschen von der Hand schmeißt oder jemanden nachstarrt, sobald sich die betreffende Person selbst belästigt fühlt. Also es geht um Emotionen. Wenn ich mich belästigt fühle, dann bin ich faktisch belästigt, dann bin ich Opfer von Catcalling und dann soll man bitte auf irgendeiner Ebene dagegen vorgehen können, auch wenn es kein Straftatbestand ist. Das Ganze findet, einfach zur Erinnerung, zu einem Zeitpunkt statt, wo das Justizsystem in Deutschland hoffnungslos überlastet ist, wo echte Gewalttäter gar nicht wirklich verfolgt werden können, weil einfach die Justiz gar nicht mehr schafft, den Berg an Pendenzen abzuarbeiten. Also wir schaffen eine Parallelwelt zum Strafgesetzbuch mit solchen Dingen wie Catcalling-Beauftragter, obwohl wir nicht mal in der Lage sind, das Strafgesetzbuch durchzuexorzieren und Gewalttäter wieder rauslassen müssen oder Verfahren verjähren, weil zu wenig Leute im Justizsystem arbeiten. Ziemlich absurd. Dann habe ich reingeschaut in die Tagesschau in einfacher Sprache. Es gibt die Tagesschau im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen auch in einfacher Sprache. Verkauft er das Ganze als Hilfe für Leute, die ein bisschen Mühe haben, komplexeren Sachverhalten in einer etwas kompliziert aufgebauten, verschachtelten Sprache zu folgen. Klingt ja irgendwie noch ehrenrührig, nur so ehrenwert, wollte ich sagen. Wir schauen mal rein.
Und nun zur nächsten Nachricht. Deutschland. Schnee und glatte Straßen. In einigen Gebieten von Deutschland gibt es viel neuen Schnee. Deshalb sind die Straßen und Wege oft glatt. Das ist gefährlich für Fußgänger und Autofahrer. Es gibt viele Unfälle. Dazu kommt jetzt ein Film.
Vor allem unten im Süden von Deutschland gibt es viel neuen Schnee. Die Autos fahren deshalb sehr langsam. Die Polizei sagt, es gab viele Unfälle. Manche Autos konnten nicht durch den Schnee fahren.
Das war doch erfrischend. Liebes AD, nicht jeder, der Mühe hat mit der deutschen Sprache, weil es zum Beispiel nicht seine Muttersprache ist und er sie sich erst aneignen muss, nicht jeder dieser Betroffenen ist begriffsstutzig oder 3 Jahre alt. Ihr könnt gerne Fremdwörter auslassen. Ihr dürft kurze Sätze bilden, dürft ihr übrigens auch in der ganz normalen Tagesschau, schadet nie. Aber ihr müsst nicht mit den Leuten reden, wie wenn sie nicht ganz dicht wären. Dieser Clip, also ich würde mir doch entmenschlicht und entwürdigt vorkommen, wenn man so mit mir redet, nur weil ich die Muttersprache noch nicht ganz astrein beherrsche. Mein Verdacht ist, dass die Tagesschau in einfacher Sprache einem ganz klaren Ziel dient. Es geht darum, mit der Manipulation der Hirnwäsche, die beim ÖRR in Deutschland praktiziert wird, einfach möglichst viele Leute zu erreichen, auch solche, die nicht muttersprachig deutsch sind, einfach den Kreis noch ausweiten der Leute, die man bezüglich erneuerbaren Energien, Klimawandel, der rechten Gefahr und so weiter erreichen könnte, die man auch noch hirnwaschen kann. Das ist die Aufgabe der Tagesschau in einfacher Sprache und es scheint vielleicht sogar zu funktionieren. Wir werden es bei den nächsten Wahlen sehen. Dann gehen wir auf den Wirtschaftsstandort Deutschland ein. Das ist ja ein eher trauriges Thema. Und da zunächst ein Ausriss aus einem Gespräch mit einer Wirtschaftslegende. Schraubenkönig Reinhold Würth, 90, über die Arbeitsmoral in Deutschland. Da kann einem Angst und Bange werden. Gut, was sagt der Würth? Der Senior analysiert die Arbeitslage in Deutschland und kommt zu diesem Schluss. Da kann einem Angst und Bange um Deutschland werden. In anderen Ländern wird bei deutlich niedrigeren Stundenlöhnen länger gearbeitet. Außerdem seien heimische Beschäftigte auch noch häufiger krank als Arbeitnehmer in anderen Industrieländern. Würth in dem Interview weiter: Nach der Phase des Wohlstands, des Wohllebens, der Pracht, ja der Freiheit und des freien Worts wuchsen in Deutschland die Begehrlichkeit nach mehr Geld und noch weniger Arbeit. Die Work-Life-Balance wurde immer mehr in Richtung Life-Balance verschoben. Der Mann hat natürlich recht. Der Mann hat recht und er weiß auch, wovon er spricht. Das ist ein Selfmade-Man im besten Sinne. Der ist nicht reich aufgewachsen. Der wurde nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren, sondern der hat sich hochgearbeitet von einer kleinen Funktion, einer Berufsausbildung dann zum Schraubenkönig. Aber der gute Herr Würth ist auf verlorenem Posten mit den Dingen, die er sagt, auch wenn sie stimmen, weil der Zeitgeist in eine andere Richtung weht. In der linken Taz, der Tageszeitung der Taz, die es ja meines Wissens nur noch online gibt und nicht mehr gedruckt, immerhin nur noch halbes Elend, dort darf Theresa Bücker, hier ist die Dame, ich zeig's euch, ihre Thesen verbreiten. Das ist eine Journalistin, die laut Wikipedia aus einer feministischen Perspektive zu gesellschaftspolitischen Themen der Gegenwart schreibt. Das kann ja heiter werden. Ja gut, schauen wir rein, was uns Frau Bücker mitteilt und wie das zusammengeht mit dem Flammenappell vom Schraubenkönig Würth. Wir müssen darauf schauen, wie sich diese geleistete Arbeit verteilt, wer sie macht. Konkret, Frauen arbeiten häufiger Teilzeit. Aber warum ist das so? Vielleicht sollten wir aber zunächst auch mal kritisch hinterfragen, sollten 40 Stunden die Norm sein? Ist das vereinbar mit der Arbeit, die gesellschaftlich außerdem noch geleistet werden muss? Gut, Frau Bücker stellt die 40-Stunden-Woche, wenn die überhaupt in Deutschland irgendwo Realität ist, in Frage. Nun ist natürlich die Frage, stellt sie sie nach oben oder unten in Frage? Also würde sie gerne mehr arbeiten lassen, allenfalls die Frau Bücker. Wir schauen weiter. Oft wird der Kita-Ausbau als einzige Lösung genannt, um Frauen aus der Teilzeitfalle zu holen. Aber das reicht nicht. Die Care-Arbeit in Familien, die jenseits von Betreuungszeiten geleistet werden muss, die muss mitgedacht werden. Wir bräuchten ein neues Verständnis von Vollzeit. 40 Stunden sind zu viel. Zwischenfrage der Taz. Was wäre für Sie die Obergrenze? Theresa Bücker, ich würde sagen 30 Stunden. Das ist auch das, was Eltern in Umfragen angeben. Gemeinsam 60 Wochenstunden für den Job. Liebe Leute, es ist Mittwoch, aber ich habe schwer den Eindruck, ich habe die 30 Stunden schon auf dem Buckel. Ich müsste jetzt die Sendung vermutlich, wenn ich ganz korrekt sein möchte, nach der Bückerschen These abbrechen. Aufstehen und gehen. Und tschüss, schönen Tag. Nee, ich bleibe natürlich, ich mache Überstunden, ist kein Problem. Und ich sitze ja in der Schweiz da. Lachen wir nur über Vorschläge wie 30 Stunden. Also, Eltern sagen in Umfragen, 60 gemeinsame Wochenstunden für den Job wäre ideal. Ja. Es gibt auch Leute, die in Umfragen sagen, ich hätte gerne 20 Millionen auf der Seite und würde auf der Copacabana Pina Colada schlürfen. Das nützt einfach nicht. Es geht um die Frage, was dem Wirtschaftsstandort Deutschland nützt und was ihm schadet. Also, liebe Frau Bücker, Sie wollen die 30-Stunden-Woche. Ich bin überzeugt, dass Sie sie für sich selbst schon realisiert haben. Das ist ja gar keine Frage. Und die 30 Stunden, die Sie abreißen, die klingen auch nicht besonders anstrengend. Sie müssen nämlich nur linken Zeitungen ihre linken Thesen in Form von Interviews weitergeben. Und das ist dann bei Ihnen schon Arbeit. Kann man machen. Gut, dann gehen wir noch auf die Frage ein, wo führt die Brandmauer gegen die AfD hin? Wo führt die Angst vor der AfD hin? Welche Blüten treibt diese Dämonisierung der AfD, der größten Oppositionspartei in Deutschland eigentlich noch? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigt uns, in welche Abgründe diese Angst vor der AfD und die Sehnsucht nach einem Verbot oder eben einfach der Aufrechterhaltung der Brandmauer, wohin das führt. Schaut mal hier. Kommunalwahlen. Die AfD wird kein Rathaus in Bayern übernehmen, erklärt Markus Söder. Ja, das ist ein Beitrag, der auf X von meinem Schweizer Kollegen Claudio Zanetti gepostet wurde, verbunden mit der Frage, wer erklärt ihm das mit der Demokratie? Ja, wer erklärt Herrn Söder das mit der Demokratie? Wie kommt er dazu zu sagen, die AfD wird kein Rathaus in Bayern übernehmen? Was ist die Botschaft hinter dieser Aussage? Ist er grenzenlos optimistisch, dass es die AfD rein von den Wahlen her, vom Wählerzuspruch her, nie in die Rathäuser schaffen wird? Oder hat er uns gerade erklärt, es ist mir völlig egal, wie die Wahlen ausgehen, dann riegel ich die Rathäuser ab oder ich fälsche die Wahlresultate oder mache irgendwas, damit die AfD nicht in Regierungsverantwortung kommt? Herr Söder, die AfD wird kein Rathaus in Bayern übernehmen, das ist keine politische Aussage. Das klingt eher wie eine Art Versprechen für künftige Wahlmanipulationen oder sonstige Mauscheleien. Sehr, sehr ungeschickt. Und wir gehen weiter mit dem Daily Wahnsinn. Sprechen wir über unser Lieblingsthema, die Migration. Die Migration ist ja, wie uns die Politik in Form der Regierung und die ihr zugewandten Medien dauernd versichern, nur segensreich. Es gibt keine Schattenseiten der Migration, sie ist dringend nötig. Das bringt uns auch Quarks bei. Quarks ist das Wissenschaftsmagazin des Westdeutschen Rundfunks, unter anderem mit einer entsprechenden TV-Sendung und mit Online-Auftritten und so weiter. Schauen wir mal auf eine hübsche Infografik, die Quarks für uns angefertigt hat. Migration, deshalb sind wir darauf angewiesen. Die deutsche Gesellschaft wird zunehmend älter. In vielen systemrelevanten Berufen herrscht deswegen Arbeitskräftemangel. Das heißt, schon jetzt können nicht alle offenen Stellen besetzt werden. Ohne Migration hätten wir deshalb Versorgungsengpässe mit negativen Folgen für uns alle. Ja, und auf diesem Bild haben wir eine Dame gesehen, die in einem Laden einkaufen möchte mit relativ leeren Regalen oder teilleeren Regalen. Meine Güte, ohne Migration wird niemand mehr die Ladengestelle auffüllen. Ist das entsetzlich. So, also Quarks erzählt uns, wir sind darauf angewiesen. Es gilt nicht nur, wir schaffen das, sondern wir schaffen das nur, wenn wir alles reinlassen, was keucht und fleucht. Gut, vielleicht müsst ihr ein Wissenschaftsmagazin, wenn es den eigenen Namen ernst nimmt. Differenzieren zwischen sinnvoller und eher kontraproduktiver Migration. Es hat ja nie jemand die Frage gestellt, dass eine gewisse Migration von gewissen Leuten mit gewissen Qualifikationen sinnvoll und nötig ist. Aber es wird nicht unterschieden zwischen Fachkräften und Leuten, die direkt in die Sozialsysteme reinmarschieren, vor allem seit 2015. Schauen wir hier mal ein paar Zahlen an. Das ist der Ausländeranteil der Bürgergeldempfänger in Deutschland in Millionen. 2010 waren es noch 20%. 20% der Bürgergeldempfänger waren Ausländer. 2023 waren es dann 47%. Ich nehme an, dass die Zahl tendenziell inzwischen eher gestiegen ist und nicht gesunken. Und zum Vergleich auch der Ausländeranteil an der Bevölkerung. 9% war der bei 2010, 15% 2023. Eine leichte Zunahme, aber keine so massive Zunahme wie beim Ausländeranteil der Bürgergeldempfänger. Das wären eben Wahrheiten, liebes Quarks, liebes lieber Westdeutscher Rundfunk, die man auch einbauen könnte, wenn man schon sagt, wie wichtig die Migration ist, hat man aber keine Lust, weil das Ganze natürlich nicht der Information dient, sondern der Manipulation. Wir wissen es doch. Okay, nächstes Thema. Ich habe kürzlich eine Radiosendung gemacht beim famosen Radiosender Konterfunk über das Thema, warum sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden, von den offiziellen Landeskirchen in Deutschland. Die Abwanderungswelle ist riesig, immer mehr Leute treten aus. Und ich habe eine Stunde lang mit drei intelligenten Leuten gesprochen. Also ich war auch noch dort, aber neben mir waren noch drei sehr intelligente Leute. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, vielleicht hätte statt dieser Stunde Gespräch es auch gereicht zur Veranschaulichung, warum sich die Kirchen so schwer tun, wenn man einfach diesen Clip hier gezeigt hätte. Bitte sehr.
Herzlich willkommen in der St. Anna-Kirche in Münster-Mecklenburg. Wir freuen uns, heute hier Gast zu sein. Wir möchten Sie einladen, diesen Gottesdienst mit unserem Pfarrer Carsten Weidisch und der Quergemeinde Münster zu feiern. Wir, eine Gemeinde queerer christlicher Menschen und Menschen, die uns begleiten, seit mehr als 25 Jahren. Dabei bezeichnet man queer Menschen, die Menschen gleichen Geschlechtes lieben oder deren Geschlechteridentität nicht der Norm entspricht. Queer bedeutet, heißt, ich darf sein, wie ich bin, mit meiner Liebe, mit meiner Identität und mit meinem Glauben.
Oh ja, wer kennt sie nicht? Die Klimagottesdienste, die Queersegnungen, die LGBTQ-Osterfeste und so weiter und so fort. Die Kirche will mir scheinen, ist immer mehr eine Selbsthilfegruppe, in der verwirrte Leute ihre Verwirrung offiziell ausleben dürfen gegen Bezahlung. Und ihre Mission ist es nicht, wie sie es immer darstellen und was durchaus kongruent wäre mit der eigentlichen ursprünglichen Mission der Kirche, irgendwelchen Menschen am Rand, Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, denen einen Platz zu geben. Es geht darum, Bedürfnisse einer Randerscheinung als zentrale Botschaft der Kirche erscheinen zu lassen. Die zentralen Botschaften werden ausgewechselt. Es gibt dann immer diese Pfarrbeauftragten aus dieser Queerszene, die sagen, oh mein Gott, ich habe mich früher nicht mehr bei der Kirche zu Hause gefühlt, ich wusste gar nicht, was ich hier soll, aber jetzt fühle ich mich wieder hier, jetzt habe ich eine Aufgabe in der Kirche. Einfach zur Erklärung, wenn jemand findet, es habe irgendwo keinen Platz für ihn oder sie oder es oder was auch immer, dann ist vielleicht einfach der Ort falsch gewählt und man müsste irgendwo anders hingehen. Aber die Kirche macht etwas anderes. Die Kirche verbiegt sich bis zur Unkenntlichkeit, um diesen Leuten einen Platz zu geben, um diesen Leuten ihre persönlichen Wünsche zu erfüllen und stößt damit das Stammpublikum ab. Jetzt können irgendwelche Damen oder Herren oder irgendwas zwischendrin mit ihren violett gefärbten Haaren und ihrem Nasenring dürfen jetzt Queer-Gottesdienste abhalten und Leute, die echte Spiritualität suchen und die christliche Botschaft, die stehen an. Das könnte nicht der einzige, aber ein zentraler Grund dafür sein, dass sich immer mehr Leute von der Kirche abwenden. Und zum Schluss sprechen wir über die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die schippert derzeit durch die Antarktis. Sie wird doch von dort aus mit Videos etc. Kinder über die aktuelle Lage unterrichten, direkt vom Ort des Geschehens. Also sie will uns vermutlich über schmelzendes Eis informieren, während sie mit ihrem Segelschiffchen versucht, Eisbergen auszuweichen. Und sie will das habe ich irgendwo gelesen, Zitat, sie will das tun, ohne die Kinder in Panik zu versetzen, weil Klimaaktivisten setzen nie auf Panik. Die sind immer sehr sachlich und versuchen das Ganze wirklich ja ganz unaufgeregt uns mitzuteilen. Gut, die Lage ist aber aktuell drastisch auf dem Kahn, auf dem Luisa Neubauer unterwegs ist. Schaut doch bitte mal hier rein.
Wir haben natürlich einfach nicht mehr alles. So. Und keine Ahnung, frisches Obst und Gemüse hat man dann natürlich irgendwann nicht mehr so richtig oder sehr wenig, weil es auch irgendwann schlecht wird. So, und ja, ich muss meinen Kaffee oder ich trinke meinen Kaffee schwarz, weil wir keine Hafermilch mehr haben.
Auch Grundgütiger, Luisa Neubauer hat keine Hafermilch mehr. Notstand. Zu Hilf, die Hafermilch ist ausgegangen. Sie muss ihren Kaffee schwarz trinken. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das... Die Stimmung an Bord muss fürchterlich sein. Ich meine, haben bereits andere Schiffe auf die Notrufe reagiert? Oder sind Care-Teams wenigstens bereit in der alten Heimat? Stehen die bereit, um Luisa Neubauer und die Crew bei ihrer Rückkehr zu übernehmen und gleich in psychologische Unterstützung zu bringen? Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Eine psychologische Erstversorgung scheint mir angezeigt, wenn die Hafermilch ausgegangen ist, dort auf dem Schiff vor der Antarktis. Ich hoffe einfach, dass es nicht so weit kommt, dass sich die Besatzung gegenseitig essen muss. Solche Fälle sind ja auch überliefert. Wir bleiben dran. Wenn die Besatzung, wenn die Crew schmelzen sollte, dann werden wir harte investigative journalistische Fragen stellen. Und damit gehen wir zum Schlusspunkt, der Leserpost. Wer Tipps für mich hat aus dem Teutonenland, aus Deutschland oder auch aus Österreich, einfach den ganzen deutschsprachigen Raum, was dringend in diese Sendung gehört, immer her damit. stefan.milius@nebelspalter.ch. Ich blende die Adresse auch noch ein. Ich bin dankbar für Links, für Clips, für Textschnipsel, für Screenshots, für alles, was uns den Wahnsinn dieser Zeit ein bisschen näher bringt. Und zum Schluss ein Zuschauerwitz, eine Einsendung, die ich erhalten habe. Endlich ist bekannt, wofür das Kürzel SPD ursprünglich wirklich stand. Sie plündern Deutschland. Scheint mir akkurat formuliert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es bei The Daily Mail am Donnerstag weiter mit der schweizerdeutschen Version. Wieder ganz super in Schweizerdeutsch. Deutsche Zuschauer sind herzlich eingeladen, sich die schweizerdeutsche Version auch zu geben. Ich versuche, ein halbwegs neutrales Schweizerdeutsch zu sprechen, ohne zu viele urkige, traditionelle, wurzlige Begriffe, so dass ihr vielleicht sogar ein Wort versteht. Dann sehen wir uns morgen wieder und Teuton Edition wieder nächsten Mittwoch. Besten Dank fürs Zuschauen, bis dann und tschüss.
Bei Lanz brüllt TikTok ist Gift, Jugend im Arsch und News versifft. Social Media ab 16, natürlich mit Pass. Tech-Konzerne ohne Regel machen ihm keinen Spaß. Günther will totale Kontrolle, alles aus. Grinst nur breit. War doch nur Bilder. Leute, seid nicht so tight. Anwalt am Start. Löscht das mal fix. Privat ist der Lau. Post, ihr Deppen. Kein Sorry, kein Reue. Günther, der Held, er rettet die Welt. Ich war doch nur Privatperson. Hey, nur Oh.